Willkommen bei den Two Grey Knights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen hier bei den Two Grey Knights. Wir begrüßen euch heute wieder zu einer neuen Folge unserer Reise durch den großen Bruderkrieg. Zu einer Reise gehören immer zwei und somit grüße ich dich, Thomas.
Hallo Kai. Man könnte sogar mit mehr als zwei Leuten reisen. Nur alleine ist langweilig.
Wenn man das hier alleine machen müsste, wäre schon doof.
Ja, alleine, genau. Fühlt sich unser Horus ja nachher auch, aber...
Ja, sehr alleine fühlt er sich. Oh mein Gott, was fühlt er sich alleine?
Der arme Kerl.
Und wie ist alles gut?
Ja, tatsächlich. Soweit alles in Ordnung. Keiner am Kränkeln.
Kann ich nicht behaupten, nachdem sich ja letzte Woche einer mit Erkältung in den Workshop geschlichen oder gehustet, geschnieft hat und ich es mitbringen durfte. Ich war begeistert, sagen wir mal so.
Wenigstens kann dann keiner behaupten, dass du nichts mitgenommen hast. Ne?
Richtig, ja, wenn ich auch sonst nichts mitgenommen habe, das habe ich. Ja, jetzt schon eine Woche lang. Vielen Dank an dieser Stelle, unbekannterweise. Die Krankheit ist nicht, aber ich habe momentan auch sonst beruflich so ein bisschen was zu tun und Thomas auch. Und aus dem Grund haben wir es leider nicht geschafft, zwei Kapitel zu lesen. Also heute wird es leider nur oder vielleicht... Gut, dass es nur ein Kapitel ist, das wissen wir noch nicht so genau. Wir haben festgestellt, trotz dass wir nur ein Kapitel gelesen haben, haben wir ungefähr genauso viel aufgeschrieben wie letztes Mal. Das wissen wir nicht, kam es daher, dass wir mehr Zeit hatten zum Aufschreiben oder konnten wir mehr rausziehen. Wir werden es sehen, vielleicht können wir am Schluss darüber noch ein Fazit ziehen. Ja. Ihr werdet auch merken, zumindest mal bei mir, dass meine Notizen heute wieder so sind, wie wir es am Anfang mal beabsichtigt hatten. Beim Schneiden der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass wir mehr oder mehr die Geschichte nacherzählt haben oder vielmehr ich habe die Geschichte nur nacherzählt, so wie sie im Buch steht. Das wollten wir ja eigentlich nicht. Wir wollten ja nicht das Buch quasi vorlesen, sondern unseren Einblick nach vorne stellen. Das möchte ich heute gerne mal nochmal versuchen. Mal sehen, vielleicht wird das ein bisschen holprig. Wir harren der Dinge, die da kommen.
Mhm. Und du hast es mir auch nicht vorher verraten, also bin ich gespannt, ob ich es selbst merke, ja.
Ich sage, komm, probieren uns mal aus. Mal gucken, ob sich ein Gespräch daraus ergibt. Ich habe das auch irgendwie eher als zusammenhängenden Text geschrieben. Mal gucken, ob ich das auseinandergerissen kriege, dass ein Gespräch draus wird. Aber dann lass uns einfach mal anfangen. Während des Lesens am Anfang des Kapitels war ich mir nicht so ganz sicher, ob wir noch in Horus Traumwelt sind oder ob er schon geheilt in Delphos irgendwo oben auf einer Brüstung steht oder auf einem Balkon, weil die Beschreibung am Anfang mit den Menschenmassen hätte auch genauso gut so ein kleiner Zeitsprung sein können, wie wir es halt schon mal öfter hatten auf unserer Lesereise, wo dann im Nachhinein erklärt wird, wie er denn jetzt zur Heilung gekommen ist. Weil es liest sich so ähnlich wie der Schluss des letzten Kapitels, wo ja diese ganzen Pilger ja aus ihren Autos oder Fahrzeugen gestiegen sind und mit ihren Kerzen da diese Prozession auch gebildet haben und sich da häuslich eingerichtet haben rund um Delphos. Und das hier las sich am Anfang so ähnlich mit Menschenmassen, aber dann kommen wir doch recht schnell dazu, dass er immer noch am Träumen ist.
Ja. Tatsächlich ging es mir genauso, als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, ja, okay, ist er jetzt schon draußen, habe ich irgendwas verpasst? Aber nee, anscheinend ist es nicht so, denn die Leute verhalten sich alle ein bisschen anders, als man das so erwarten würde von den Massen, die ja eigentlich darauf warten, dass er kommt. Denn A, er ist nicht alleine, nach wie vor ist Sianus bei ihm und B, die werden komplett ignoriert. Also die sind größer als normale Menschen und die Menschen, die da rumlaufen, denen geht es auch nicht so wahnsinnig gut von der Beschreibung her. Aber außer, dass sie ihnen den Weg quasi frei machen, wenn sie sich bewegen, reagieren sie einfach nicht auf die Anwesenheit der beiden.
Das ist, als würden sie durch einen Traum gehen und wären halt selbst die Geister.
Das war aber schon das Erste, was mich ein bisschen irritiert hat, weil Horus wollte ja wissen, ob sie Geister sind. Und Sejanus hat das jetzt nicht unbedingt verneint, aber Horus kann mit den Leuten ja trotzdem interagieren. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil, genau, du grinst schon, ich musste auch lachen, als die Szene beschrieben wurde. Er versperrt quasi für einen von diesen Pilgern, wie wir erfahren, dass das sind, versperrt er einfach den Weg, sodass er nicht weitergehen kann. Mich mir so wie so die Lemminge vorgestellt, die gegen die Wand rennen. Immer wenn er in eine andere Richtung gehen will, versperrt er halt wieder den Weg und sagt aber, lass mich bitte vorbei, Sir. Das heißt, er interagiert, also kann er nicht wirklich unsichtbar oder ein Geist sein.
Was mir aufgefallen ist, das ist alles schon stark 40K-lastig. Diese halbmechanischen Priester, die mechanischen fliegenden Putten, eine Schreinwelt, wie sie von Sejanus/Erebus betitelt wird. Also eine Albtraumwelt, die fest in der Hand der Religion um den Imperator ist. Also das ist schon alles schon so, wie man es aus 40K quasi kennt.
Aus irgendeinem Grund habe ich statt Schreinwelt zuerst Scheinwelt gelesen.
Die Autokorrektur hat bei mir hier auch erst Scheinwelt hingeschrieben. Ich dachte, nein, da ist ein R.
Genau. Ja, stimmt, aber es ist schon von der Atmosphäre her tatsächlich mehr das, was wir jetzt von dem Spiel, das wir spielen, kennen. Finde ich auch.
Das ist extrem bedrückend.
Inklusive der ganzen Statuen, die da rumstehen. Denn das ist das, was ja so auffällig ist erstmal. Auch wenn die anscheinend ein bisschen seltsam proportioniert sind, so wie es beschrieben wird, und Horus die deshalb nicht erkennt. Aber als er dann näher dran ist, erkennt er ja doch, wer es ist. Und zählt sogar alle auf. Aber da weiß ich nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Er zählt halt quasi nur die guten Anführungszeichen auf. Also die, die wir später
Ja,
als
ja.
die Guten kennenlernen, ne?
Genau. Es geht drum um einen Platz und in der Mitte dieses Platzes steht eine Statue. Also er erkennt es erst nicht. Das ist irgendwie eine juwelenbesetzte Statue. Und um die sind halt noch andere angeordnet. Und also in der Mitte, und das will der Sejanus will halt, dass er sich das genau ansieht. Vielleicht warten wir ein kleines bisschen vorher an. Also ich hatte noch eine Überlegung, weil wir erfahren ja, dass es ja eine Religion gibt. Also wir sehen ja überall hier Religion, diese Priester und Pilger, und wir erfahren ja auch, vielleicht auch ein bisschen später im Kapitel, aber ich fand es ganz gut, wenn man es hier auch schon sieht, dass diese Religion, wie wir sie hier nahegebracht kriegen, wohl von den Wordbearers kommt. Wurde wohl von den Wordbearers initiiert, um ihren Primarchen, den Lorga, und der Imperator. Und das weiß der Horus auch, hat Lorga dafür sogar schon mal getadelt, ne, dass Lorga diesen Glauben um seinen Vater quasi verbreiten wollte oder verbreitet hat und dafür sogar Ungläubige verfolgt hat. Und das wirft nochmal so ein Steinchen ins Mosaik der Geschichte um diese Religion, weil wir ja nicht wissen, wo kommt die her, wo kam die so plötzlich her, das hatten wir ja letzte Folge ja auch, ne? Also wo kommen auf einmal diese ganzen Leute her? Die dieser Religion nachrennen, das muss ja irgendwie schon mal da gewesen sein oder hat zumindest mal nach einem Plan gerochen. Und es scheint so, als gäbe es einen Plan der Wordbearers, diese Religion zu verbreiten. Also so habe ich es gedeutet. Also wenn es ein 40K-Spiel wäre, wäre das so entweder Primär- oder Sekundärziel, diese Religion zu verbreiten. Und ausgelöst durch dieses Bild, welches Sejanus dem Horus ja verdeutlichen will und den Horus in den Zustand der Wut und der Empörung versetzt, bringt er ihn ja nah an diese Statue heran. Du hast ja schon gesagt, diese Statuen sind so schemenhaft, man erkennt nicht genau, deshalb gehen sie nah heran. Und der Sejanus Erebus besteht ja darauf, dass sie nah herangehen. Und da sieht er dann halt, in der Mitte steht der Imperator und dann stehen die anderen Statuen drumherum, also alle Guten, wie du ja auch schon gesagt hast, also guten Primarchen, sagen wir es mal. Das ist ja der Sanguinius mit den Flügeln. Und diese Flügel sehen genauso aus wie die Flügel, die man sonst überall sieht, jetzt hier in dieser Traumwelt. Und dann haben wir den Rogel Dorn. Dann den Leman Russ mit seinem Wolfspelz.
Tja.
Dann der Galliman ist noch dabei. Der
Der
Corvus
war,
Corax.
der Galliman ist tatsächlich sogar wieder anders geschrieben hier.
Ja, der Guillaume. Ja.
Ja.
Der Corvus Corax, dann der Löwe, der Ferus Manus, Vulkan und der Chagatai Khan.
Genau.
Das spricht sich so cool. Chagatai Khan.
Ja, schade, dass der in unserem Zeitalter nicht mehr lebt.
Ja, leider nicht mehr. Nee. Wie so viele der anderen, die wir gerade genannt haben.
Ja, naja, die ploppen bestimmt alle wieder auf.
Wer von denen lebt noch? Der Löwe lebt noch und der Galliman. Was war's?
Ja, bei Vulkan bin ich mir gerade nicht so sicher.
Nee, ich auch nicht.
Die Szene, die du beschrieben hast mit den Wordbearers, kommt tatsächlich ein kleines bisschen später, aber ist jetzt nicht mehr weit weg.
Genau. Ich sehe gerade, ich war noch nicht fertig. Das Bild, was halt Horus verdeutlichen will, beziehungsweise die Wut, die ja auch in Horus hervorgebracht werden will, ist ja darin auch begründet, dass es keine Statue von Horus gibt.
Genau.
Ja, und Horus denkt halt, der Imperator wäre von ihm enttäuscht und der hätte ihn verlassen. Und weiterhin wird ihm auch der Eindruck vermittelt, der Imperator würde diese Religion befürworten, weil er lässt sich hier darstellen, er lässt sich feiern und das ist alles, was Horus über seinen Vater nicht kennt, weil ja, sein Vater hat ja quasi die Religion vertrieben. Und obwohl er das eigentlich alles weiß, nimmt er diese Eindrücke an und das schürt seine Wut. Also er fühlt sich nicht wertgeschätzt und er fühlt sich alleingelassen durch das, was ihm da vermittelt wird. Das ist Gaslighting. Und zwar par excellence, was er hier gemacht kriegt. Also er kriegt wirklich das, was er eigentlich weiß, kriegt er quasi umgebaut. Es werden ihm Eindrücke aufgedrängt und es wird ihm eine Wahrheit vorgegaukelt, die es eigentlich nicht ist, wider seines eigenen besseren Wissens. Also ich habe mal die Definition von Gaslighting rausgesucht. Das ist das.
Ja, nur dass es normalerweise nicht mit so eindrucksvollen Bildern möglich ist, die man ins Gehirn pflanzt. Also, ja. Also, während das passiert, merkt man meiner Meinung nach zwischendurch schon noch, dass er da erstmal nicht so 100% drin ist, weil er zum Beispiel auch sagt, ja, das in der Mitte, das sollte der Imperator sein und wahrscheinlich halten die ganzen, die da rumstehen, die Figur auch für prachtvoll und toll. Aber an den echten Imperator kommt das gar nicht ran. Da ist es richtig armselig, so im Vergleich zu dem, was der wirklich ausstrahlt. Also er verachtet ihn noch nicht so sehr, wie das vielleicht das Ziel von Erebus ist. Das hat mich so ein bisschen irritiert.
Das passiert aber auch immer wieder, ne? Also
Ja.
es sind ja immer wieder Situationen da, wo du merkst, er weiß es eigentlich besser. Wie das Wolfsgeheul in der Ferne, das auch beschrieben wird, was ja ein Sinnbild für den Magnus ist, der versucht, irgendwie Horus noch zu erreichen.
Also der Wolf in der weiten Ferne kommt auch nach der Szene mit den Statuen eigentlich. Wichtig ist nur, dass Erebus auch sagt und das auch bewusst sagt, der Imperator hat euch im Stich gelassen, während Horus sich aufregt. Das heißt, der schürt das Ganze noch weiter. Und Horus regt sich auch.
Vater, warum hast du mich verlassen?
Genau, das ist so ein bisschen die Krönung von dem Ganzen. Und eigentlich spielt diese ganze Szene ja in diese Richtung, weil dass sie ignoriert werden, löst ja auch dieses Gefühl des ich bin nicht wichtig oder ich wurde vergessen aus. Und er regt sich ja so darüber auf, erstmal, dass er rausgeht und weg von diesem Platz und so ein bisschen umherirrt, also sogar ohne Sejanus rumläuft. Und es wird beschrieben, dass er sich eigentlich noch nie so einsam gefühlt hat. Und alle, die dann im Vorbeilaufen und ihm ausweichen, die schauen immer nur Richtung Imperator. Also ignorieren ihn nicht nur vollständig, sondern die schauen dann noch auf den Imperator, der als Gott verehrt wird.
Und das Ganze wird ja noch schlimmer. Also der Eindruck, verlassen worden zu sein und in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, wird ja Horus an der Stelle geradezu eingehämmert. Es sind ja überall, sie sind ja Monumente des Glaubens, überall sind Gebete, sind Betende, sind Gläubige, sind Priester und Schiffe, die den einzigen Zweck haben, den Glauben zu verbreiten oder zu erhalten. Und aus diesem Staccato der Manipulation kommt Horus ja gar nicht mehr raus.
Gebetsschiffe. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ich hätte mich verlesen. Aber anscheinend gibt es Gebetsschiffe. Okay.
Aber es ist krass, also es sind nicht nur die Menschen, sondern auch das alles drumherum ist ja darauf konzipiert, ihm zu sagen, du bist allein.
Ja, und unwichtig und vor allem unwichtiger als die anderen, die wir eben schon aufgezählt haben. Weil wenn er an so Gebäuden vorbeiläuft und da Bildnisse sieht, auch in den Scheiben reingemalt oder so, sind halt Bilder der anderen Primarchen, die wohl noch als Statue da stehen. Aber er ist halt nicht dabei. Das regt ihn so sehr auf, dass er sogar einen von diesen Pilgern nimmt und schüttelt und sagt, er ist kein Gott, er ist kein Gott. Habe ich aufgeschrieben. Und dabei macht ihn aus Versehen kaputt.
Es erinnert mich so an die, nicht an den Geburtsvorbereitungskurs, sondern so an den Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, wo du eindringlichst mehrere Male erzählt bekommen hast, dass du dein Kind nicht schütteln darfst. Ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Aber es wurde in mehreren Sätzen erwähnt und verdeutlicht, du darfst dein Kind nicht schütteln. Den Gedanken hatte ich an der Stelle.
Es passt, ja. Weil tatsächlich schüttelt er so stark, dass er aus Versehen das Knick dieser Person bricht. Das heißt, er ist dann schon tot und die Schultern zerquetscht er dabei. Also er hat sich irgendwie nicht mehr so ganz unter Kontrolle anscheinend.
Verliert sich immer mehr. Als krassen Kontrast kommen wir jetzt dann zu Loken und der bringt uns nochmal in die Realität der Horus Heresy zurück, also in die Realität dieser Welt nochmal zurück, weil der ist ja mittlerweile an Bord der Geist der Rachsucht angekommen, weil er ja Rat sucht und bei der Gelegenheit bringt er gerade noch die Waffe, die er gefunden hat, zum Apothekarius, sodass der diese untersuchen kann und vielleicht feststellen kann, wie sie wirkt und woran Horus stirbt. Und dann sucht er auch den Sindermann auf. Das haben wir ja schon vermutet, dass er zu Sindermann geht, auch wenn das da nicht stand. Aber das war ja quasi die sprichwörtliche Klarheit in der
Das
Klosbrühe.
war logisch, genau. Und wie du sagst, dem geht es anders als Horus. Also am Anfang fühlt er sich so ein bisschen leer oder das Schiff wirkt leer, weil natürlich, weil der Kriegsherr nicht da ist und das Ganze nicht mit seiner Präsenz erfüllt. Aber es gibt noch weiterhin Leute, die rumlaufen, nur die weichen ihn nicht aus, sondern die kleben wie so Kletten an seinen Beinen und wollen wissen, wie es Horus geht. Also die nerven ihn geradezu, weil sie zu aufmerksam sind.
Bitte, bitte.
Genau, sag was, gib uns Hoffnung. Also auch das ist ja schon so ein bisschen, nee, eigentlich nicht nur ein bisschen. Das ist schon ziemlich fanatisch eigentlich.
Und diesmal ist es ja Horus, der ja quasi angebetet wird und nicht der Imperator.
Ja.
Und das ist auch krass, dass Horus ja das nicht weiß, weil Horus kriegt das ja nicht mit. Also, ne?
Ja.
Dass er eigentlich nicht alleine ist. Aber machen wir weiter.
Genau. Ja, Sindermann sucht er und er weiß auch genau, wo er ihn suchen soll. Im was? Archivkammer 3 ist es, glaube ich, wo er anscheinend jetzt wohnt.
Ich habe mir schon gedacht, stinkt der?
Ja, genau. Es wird nämlich beschrieben, dass das Essensreste und so weiter rumliegen, aber nicht, dass er irgendwann mal auf der Toilette gewesen sein muss. Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Naja, vielleicht nehmen die das nicht so ernst oder eng.
Rationspacks und so liegen halt überall rum und also es liest sich so, als wäre er schon lange nicht mehr duschen gewesen.
Und er ist ziemlich vertieft am Rumschreiben und Lesen und was auch immer er da genau macht. Also wir wissen ja, dass er schon länger da vertieft ist, aber eigentlich habe ich bisher noch nicht gelesen, was er da genau macht und warum.
Er liest und ist quasi das Prop, das dafür da ist, Loken in der Geschichte voranzubringen. Also er sucht ihn ja auf, weil er ihn um Rat bittet und immer wenn er das halt tut, dann wird die Geschichte ja so ein Stück nach vorne gebracht, ohne dass Loken selber suchen muss.
Ja, das ist die Aufgabe von Sindermann.
Weil der bietet ihm jetzt ja auch Rat an. Der erzählt von, also erzählt relativ lange von irgendwelchen mystischen Bedeutungen des Symbols der Schlange in unterschiedlichen Kulturen, ausgehend vom alten Terra auch in anderen Kolonien und anderen Planeten. Das ist alles sehr, sehr ausgebreitet. Vielleicht hast du noch da noch eine tiefere Bedeutung drin gefunden. Ich nicht. Also ich habe jetzt nur das am Schluss noch mit als Bedeutung aufgenommen, das Bild der Schlange und Satan mit H. Wer sich erinnert, wer die Folge gehört hat, kurz vor den Whisperhöhen hatten wir das Thema auch schon mal mit Satan und anderen Symbolen oder Figuren des Bösen hier auf Erde, die halt nur ein bisschen anders geschrieben waren. Also hier
Ja.
Satan mit H in der Mitte, was halt wohl ein Abbild des Bösen sein soll und die Verbindung des Bildes der Schlange mit dem Chaos. Das oder das, worauf es mich bei mir zugespitzt hat. Hast du noch was anderes rausgelesen?
Nee, tatsächlich passt das. Ich fand auch, also es wird viel beschrieben, wo der Name Schlange herkommt und welche Bedeutung er hat. Ich fand es aber, also ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich fand da vieles so an den Haaren herbeigezogen irgendwie. Also so nach dem Motto, das muss jetzt so passen irgendwie.
Ja. Nur weil das halt die Schlangenloge ist, muss das jetzt hier irgendwie reingepresst werden. Also,
Genau.
das stimmt, das ist mir auch so vorgekommen, als wäre das irgendwie ein Kuchenteig, der nicht so richtig in die Form passen will. Also.
Es läuft darauf hinaus, wie du sagst, dass die Schlange dann plötzlich das Symbol für Satan und Symbol für das Chaos ist. Dann habe ich aufgeschrieben, Chaos? Fragezeichen. Nein, doch, ist die Antwort. Also,
Doch, oh.
genau, das steht
Klar,
leider nicht
auch an
da, aber
Louis de
das hat,
Funès
dachte ich,
gedacht.
ja, genau.
Ja, gut, schön, ich auch.
Ja, und Sindermann ist jetzt halt richtig in Fahrt. Also jetzt kann er sich wieder vertiefen, kann Logan endlich was erzählen, weil anscheinend weiß der nicht so viel, wie er wissen sollte. Und das, was aber dann da steht, fand ich auch ein bisschen erschreckend. Doch, Logan ist ja auch erschrocken, aber ich fand es erschreckend.
Sindermann zeigt Loken einen Auszug aus dem Buch Atum. Und bei dem Namen Atum hat sich bei mir im Kopf auch irgendwas mit einer Schlange, hat da irgendwas geklingelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe. Ich habe es jetzt auch nicht nachgelesen.
Geht mir auch so, ja.
Aber irgendwie habe ich Atum in Verbindung mit Schlange im Kopf. Vielleicht war das auch Final Fantasy. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist in diesem Buch eine Prophezeiung zu lesen, die ich jetzt nicht beschreiben will, sondern eher zitieren will. Da steht, ich bin Horus, geschmiedet von den alten Göttern. Stimmt nicht. Ich bin Horus, geschmiedet von den ältesten Göttern. Ich bin derjenige, der dem Chaos mit K geschrieben hier an der Stelle, den Weg bereitet. Ich bin der große Zerstörer alles Seins. Ich bin derjenige, der tat, was er für richtig hielt und das Verderben in dem Palast meines Willens zu pflanzen. Mein ist das Schicksal derjenigen, die diesem schlangenhaften Pfad beschreiten. Und das heißt wohl knapp übersetzt, weil das muss der Sindermann dem Loken dann auch erklären, weil der Loken es halt nicht verstanden hat. Das bedeutet so kurz gesagt den Tod des Universums.
Ich habe es tatsächlich auch Wort für Wort aufgeschrieben, weil selbst in dem Zitat Horus quasi sagt, ich bin der, der alles kaputt gemacht hat und ich weiß, dass ich dran schuld bin, so nach dem Motto, weil er hat ja das Böse selbst zugelassen. Also der ist ein Widerspruch in sich, der Kerl, oder?
Ja, also ich weiß ja auch nicht, wo das herkommt und in welchem zeitlichen Zusammenhang das steht. Ich meine, da steht, das ist eine Prophezeiung, das hat irgendjemand mal aufgeschrieben. Die Frage ist, wer hat es aufgeschrieben?
Genau.
Und wie kam das in das Buch?
Ja, und erschreckend finde ich halt, dass da wirklich Horus steht. Es könnte ja irgendjemand sein, und der dann nachher das Symbol für Horus ist. Aber da steht halt explizit sein Name schon.
Ja. Das liest sich so, als hätte er das irgendwann mal gesagt. Das wäre durch die Zeit geschickt worden und hätte dann jemand aufgeschrieben. Das hat mich so ein bisschen an Deep Space Nine, ans alte Bajor erinnert, wo irgendwelche Prophezeiungen vor 10.000 Jahren irgendwie niedergeschrieben wurden über das, was sie halt durch die Drehkörper der Propheten halt gesehen haben, sodass das Ganze halt durch die Zeitlosigkeit dieser Wurmlochwesen halt einfach eins zu eins runtergeschrieben wurde, was da passiert. So kam mir das da so ein bisschen vor. Aber.
Was ja auch nicht wirklich wissenschaftlich ist, sondern schon wieder eher religiös, ne?
Stimmt, aber es steht ja da.
Genau.
Das haben sie sich ja nicht ausgedacht.
Nee. Deshalb war Logan wahrscheinlich auch so erschrocken, als er es gelesen hat. Also er musste sich ja zwingen, das zu lesen.
Aber das Logan, das jetzt so für bare Münze nimmt, also so deute ich das, weil er ja so erschrickt. Und wer wird ja nicht erschrecken, wer denkt, ja, ist klar.
Ja, genau. Also für ihn ist es auch wichtig, dass er bei dem Ganzen jetzt quasi sein schlechtes Gewissen, seine schlechte Vorahnung bestätigt bekommt. weil sonst läge er ja komplett daneben. Aber nach allem, was Sindermann über die Schlange erzählt hat, weiß er ja, okay, da passiert wirklich gerade was Schlimmes, wie er es
Aber
vorhatte.
diese Prophezeiung macht ja auch nur für den wissenden Leser Sinn. Also für Logan macht die ja eigentlich gar keinen Sinn. Weil wir wissen ja, dass Horus jetzt gerade in dieser Traumwelt steckt, die ja von den Chaosgöttern anscheinend irgendwie bereitgestellt wurde. Also geschmiedet von den ältesten Göttern. Den Satz verstehst du nur, wenn du das weißt. Ne? Also dem Chaos den Weg bereiten, das deutet sich halt an. Der große Zerstörer allen Seins. Also das sind alles Sachen, die Loken so ja eigentlich noch nicht wissen kann.
Das stimmt. Aber selbst wenn er nicht versteht, um was es geht, so richtig positiv kommt das nicht rüber.
Nee, das ist richtig. Derweil wird auf Horus weiter Druck ausgeübt. Wir sind wieder in der Traumwelt. Denn Horus muss sich jetzt mit seiner Entscheidung beeilen, da sein Körper sonst stirbt. Also er wird jetzt quasi wie in Phishing-Mails darauf gedrängt, dass er jetzt bald bezahlen muss, weil sonst irgendwie der Gerichtsvollzieher kommt.
Die Frage, die Erebus ihm da stellt, finde ich auch extrem seltsam, weil er fragt ihn, habt ihr alles gesehen, was ihr sehen musstet? Woher soll Horus denn wissen, was er sehen muss? Das gibt ja jemand anderes vor. Also.
Das hört sich eher so an wie im Computerspiel. Hast du alles gesehen? Können wir zur nächsten Sequenz gehen? Dann drücke ich hier bitte OK.
Das stimmt, aber dieses mustert impliziert ja, dass das geplant ist, was er sehen muss. Also Erebus weiß ja, was Horus sehen muss.
Ja, also Erebus weiß das, aber Horus weiß ja nicht, dass Erebus das weiß.
Nee,
Er weiß ja
natürlich
nicht mal, dass
nicht.
der Janus Erebus ist.
Genau deshalb finde ich ja die Art und Weise, wie er fragt, so seltsam.
Ja, die Formulierung ist komisch, das ist richtig. Horus geht dann jetzt mit Sejanus auch weiter, also hat wohl okay gedrückt.
Genau.
Und dann wechselt die Szene wirklich wie im Computerspiel und jetzt beginnt die nächste Stufe der Manipulation und er soll nun mit der Wahrheit konfrontiert werden, also Wahrheit in Anführungszeichen hier, weil tatsächlich wissen wir nicht, ob das hier die Wahrheit ist, was wir als nächstes zu sehen oder zu lesen kriegen. Es könnte tatsächlich sein, dass das die Wahrheit ist, von allem, was wir halt schon mal so rechts und links neben dem Buch gelesen haben, aber so genau wissen wir es an der Stelle nicht.
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich aber auch nicht, ob das, was wir gerade dann als nächstes erzählen, wenn es die Wahrheit ist, wirklich so schlimm ist.
Nö, ich auch nicht, aber das kriegen wir ja auch nicht mehr mit, weil das Kapitel dann aufhört.
Genau.
Genau, also eine Wahrheit, die Horus angeblich nicht wissen wolle, also für mich klar nur zum Zweck geäußert, um die Neugier zu wecken, so nach dem Motto, klar will ich das wissen. Und er und Sejanus betreten hier ein Labor mit einer großen Stahltür. Das ist so wie der große rote Knopf, auf den du nicht drücken darfst.
Genau, sogar geschützt durch so ein Energiefeld. Und es wird beschrieben, dass Horus tatsächlich sowas wie Angst empfindet, obwohl er das ja gar nicht haben kann. Weil er Angst davor hat, was dahinter ist oder was er da erfährt. Und zuerst sagt er auch, nee, ich will es eigentlich gar nicht wissen.
Also ganz ehrlich, das mit der, die haben keine Angst, halte ich mittlerweile echt für Geschwätz, ne? Also was wir jetzt schon alles gelesen haben, wo die sich alle in die Hose geschissen haben, also fast in die Hose geschissen haben,
Fast.
halte ich das echt für einen Mythos.
Ja, das
Haben
mit
keine
der.
Angst, wir sind gar nicht so angstfähig. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja, hat wohl nicht so ganz funktioniert mit der Manipulation. Ja, aber jetzt trickst Erebus, weil plötzlich steht Horus direkt vor dieser Tür, also wie so hingebeamt quasi. Und die geht dann auf, weil er überzeugt ihn natürlich, ja gut, dann zeig halt, was dahinter ist. Weil er ist ja Horus, der hat halt vor nichts Angst und er stürzt sich ins Unbekannte und bla bla bla. Genau dafür ist er bekannt.
Und hier haben wir jetzt die, also eigentlich den nächsten Triggerpunkt für Horus, wo er dann sagen könnte oder wo er quasi den Exit wählen könnte, weil wie schon vorher bei dem Magnus Wolf und dem Geheul haben wir hier jetzt nochmal die Situation, dass Horus denkt, er hätte ein reptilienhaftes Grinsen auf Sejanus Gesicht gesehen. Ne? Also er hat den Wolf, er hat das Grinsen, er hat noch ein paar andere Sachen, an denen er zweifelt. Also der Typ ist ein Idiot.
Also wenn er das Abenteuer nochmal spielt, muss er die andere Richtung immer anklicken.
Er würfelt immer falsch.
Ja, da, okay, genau. So kann man es auch sagen.
Aber die gehen dann tatsächlich in den Raum rein. Und dort haben wir 10 Tanks. Also tatsächlich habe ich mir die als erste Mal, als ich das so mitgekriegt habe, nicht als Tanks vorgestellt, sondern eher als Kapseln. Aber vielleicht ist es einfach nur eine große Kapsel. Keine Ahnung. Und
Muss es ja sein.
bisschen verkürzt, ist ein bisschen dramatisch dargestellt, ne, mit so Nebel und schattenhaften Figuren, aber du weißt von Anfang an, was da kommt. Ja, und
Ja, eigentlich schon.
in einem der Tanks erkennt Horus dann quasi sein Ebenbild. Also er ist quasi in einem der Tanks drin und in diesem Labor hat der Imperator die Primarchen gezüchtet, in diesen Tanks.
Genau. Und jetzt frage ich mich, was ist daran so schlimm? Weil irgendwie muss es ja so passiert sein.
Ja, genau. Also, deshalb weiß ich ja nicht, ist das jetzt wirklich die Wahrheit? Also, genauso abgebildet, wie es damals war? Oder ist das jetzt halt eine manipulierte Wahrheit? Oder keine Ahnung. Ja,
Der
also,
ist,
das.
es wird ja beschrieben, dass auf jedem dieser Tanks eine Seriennummer quasi steht und darunter auch wieder irgendwelche mystischen Symbole, die auch auf diesem Tor drauf sind, was so gar nicht in diese eigentlich rein wissenschaftliche Laborumgebung passt. Vielleicht ist das die Manipulation.
Das kann sein. Das wird auch nicht erklärt, was diese mystischen Symbole sind.
Genau, noch nicht mal, wie sie aussehen.
Wir wissen nicht, was jetzt wirklich geschehen war in diesem Labor oder was sich dieser Sejanus Erebus ausgedacht hat. Wir werden es auch jetzt nicht erfahren, weil es endet quasi mit dem, dass Horus sich in dieser Kapsel dann selber sieht. Und wir wissen auch nicht, was das in Horus auslöst. Also es ist, wird spannend aufgebaut und Horus scheint wohl von dem Anblick seiner selbst irgendwie gebannt zu sein. So deute ich es mal. Der Erebus Sejanus wird gute Gründe haben, Horus das genau so zu zeigen und ihm das vorzuführen und ihm dann damit vielleicht auch weiter in die Arme der Chaosgötter zu treiben. Aber wieso, warum? Kriegen wir hier es noch nicht raus.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das wird dann noch länger dauern als ein Kapitel, bis wir das rauskriegen.
Ich hoffe es nicht.
Nee, es zieht sich schon relativ lang eigentlich, ne? Aber es ist halt, es zielt noch nicht auf das ab, was wir vermuten, was mit Horus passiert. Weil, also angenommen, er sagt jetzt, ja, ich bin euer Sendbote, weil darum geht's ja im Endeffekt. Ja, warum soll er dann jetzt plötzlich böse sein? Also ich finde, wenn er dann die Realität zurückkommt und die Dinge wieder anders wahrnimmt, dann ist es nochmal zu kitten irgendwie.
Die Frage ist ja, ist er wirklich böse oder versucht er dann halt irgendwie seine Ziele durchzusetzen, die er dann gefasst hat? Ne?
Naja, Thanos war ja auch der Meinung, er macht das Richtige, als er die Hälfte der Bevölkerung der Galaxie ausgeschaltet hat.
Das war auch ein Stück weit nachvollziehbar.
Irgendwo schon, aber so richtig nett war es halt nicht.
Nö. Er hätte ja gleichzeitig noch das Gedächtnis von den anderen Leuten löschen können, dann wäre es okay gewesen.
Ja, das wäre fair gewesen. Aber das Zitat oder die Prophezeiung ist ja auch so. Da steht ja drin, er tat, was er für richtig hielt.
Richtig, ja.
Ja, schauen wir mal, was er für
Stimmt.
richtig hält.
Weil du eben ja erwähnt hast, was wir schon mal vermutet haben, können wir vielleicht auch noch mal so kurz erzählen, so die Theorie, die wir haben. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass die Primarchen, die hier aufgezählt wurden, ja später auch die Dämonenprimarchen sind. Also wir haben ja den Fulcrum, den haben wir jetzt gerade neu wieder reinbekommen bei 40k. Dann haben wir ja den
Notarion.
Ankron, den Mortarion und den Magnus. Das wären ja, sind ja die Abbilder der 4 Chaosgötter, also die Gesandten der 4 Chaosgötter. Und wir haben aber ja keinen Primarchen fürs ungeteilte Chaos.
Das stimmt.
Und da hatten wir ja mal die Vermutung oder die Theorie entwickelt, dass das hätte ja wahrscheinlich Horus sein müssen.
Genau.
Damit der quasi für alle Chaosgötter ja dann gilt. Das zeichnet sich für mich hier halt auch nochmal so ein Stück weit ab, weil es werden ja auch in den Kapiteln vorher immer alle Chaosgötter beschrieben, die ihn ja hier quasi beeinflussen oder auch diese Welt gestalten oder im Warp halt da sind. Ne? Also das verdichtet sich für mich immer so ein Stück weit.
Dann haben wir noch drüber philosophiert, warum er keine Mutationen hat im Gegensatz zu den anderen Vieren. Aber auch vielleicht ist vielleicht auch genau das der Grund, weil das ungeteilte Chaos ist halt nicht ganz so offensichtlich mutiert wie die anderen. Also nicht das, was man so kennt.
Oder es war nicht genug Zeit, bevor er dann vielleicht abtritt, sonst wäre er ja immer noch da.
Das stimmt. Aber trotzdem, irgendwelche Geschenke soll er ja bekommen. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll.
Hast du noch was?
Nee, also ich habe noch ein paar Details, aber die sind tatsächlich gar nicht so wichtig, glaube ich. Im Grunde genommen haben wir alles erzählt, was passiert. Vielleicht das mit dem Wolfsgeheul, das finde ich auch nochmal wichtig, weil ich habe mehrfach im Vorfeld schon gelesen, dass der Magnus angeblich eine sehr tragische Person ist. Und das äußert sich an der Stelle ja auch, weil er versucht ja immer wieder quasi Horus zu helfen oder ihn zu warnen. Es bringt halt nur nichts. Also, vielleicht ist das schon die Anspielung darauf, dass er eine tragische Gestalt ist.
Die Priesterin, die, wie ist denn die?
Ashuk.
Die Ashuk hat ja auch gesagt, dass Magnus ja eigentlich keine Chance hat mit dem, was er davor hat. Und das scheint sich ja wohl zu bewahrheiten, ne? Mit dem fernen Geheul, dass er nicht an den Horus rankommt. Da scheint sie ja wohl irgendwie schon recht gehabt zu haben.
Ja. Wobei, als sie das erzählt hat, ich in meinem Kopf so ein Bild hatte, dass er gar nicht durchkommt zu Horus. Und so ganz schwach scheint er dann doch nicht zu sein, weil er ist ja schon mehrfach durchgekommen zu Horus und hat ihn irgendwie erreicht.
Okay. Ja, kann auch sein. Ich hab die Formulierung nicht mehr im Kopf. Ja. Dann hätte sie sich aber geirrt. Das ist richtig.
Ja. Aber es ist, wie du sagst, also der Effekt war jetzt nicht so der, den er beabsichtigt hat, wahrscheinlich, ja.
Hast du noch etwas aufgeschrieben?
Nee. Also nichts, was wir nicht schon angesprochen haben. Ja, doch eine Sache finde ich noch auffällig. Und zwar, es wird sehr oft von der Aquila und dem Doppeladler gesprochen in diesem Kapitel.
Mhm.
Das habe ich noch nicht so ganz nachvollziehen können, warum. Also, weil das nachher auf allen Astartes zu sehen ist, ist ja jetzt nichts Neues, weil schon zur Zeit von Horus haben sie ja immer auf die Aquila geschlagen. Also warum wird das dann so betont in dem Kapitel?
Gut, es wird ja auch betont, dass Sanguinius ja die Flügel der Aquila ja dann hat. Ne?
Das wiederum könnte ja darauf hindeuten, dass sie ihn wieder ein bisschen neidisch machen wollen auf Sanguinius, weil der ja das Vorbild dann für die Aquila sein könnte.
Das ist richtig, dass er quasi, dass Sanguinius nach vorne gestellt wird.
Genau.
Um ihn quasi vielleicht auch neidisch zu machen. Weil er selbst ja auch gesagt hat, dass er eigentlich Sanguinius als Kriegsherrn gesehen hätte. Ne?
Ja.
Vielleicht in dieser Geisterwelt haben sie ja vielleicht auch irgendwie Einfluss auf seine Gedanken oder Wissen um seine Gedanken und benutzen das gegen ihn.
Ja, davon würde ich ausgehen. Ja.
Diabolisch.
Also, dass sie mit einem Verstand zwar anscheinend nicht tun können, was sie wollen, aber dass sie ihn lesen können, würde ich schon erwarten, ja. Wobei das ja alles, also da reden wir dann von Psionikern und vielleicht hat er ja, weil er psionisch begabt ist, einen Schutz und das ist alles noch so ein bisschen unbekannt, muss ich zugeben.
Ja, das wissen wir nicht.
Ja.
Wir spekulieren.
Genau.
Okay. Dann hätte ich vorgeschlagen, beenden wir die Folge mit der wohlmöglich vergeblichen Hoffnung, Horus möchte noch aufwachen und Erebus den Hals umdrehen. Bis zur nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen. Ein schönes Wochenende im noch neuen Frühling 2025. Und bis zum nächsten Mal hier bei den Two Grey Knights. Gute Nacht, Thomas.
Guten Nacht, Karl.